Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Praktisch und gut soll sie laut Werbung sein, die Rittersport-Schokolade. Deshalb wird sie seit 1932 jackentaschentauglich quadratisch verkauft. Und zwar als einzige Schokoladenmarke in Deutschland. Heute hat der Bundesgerichtshof entschieden, das bleibt auch so. Wir berichten gleich mehr über die Hintergründe des etwas kuriosen Rechtsstreits. Außerdem bis 14 Uhr. Die Mehrwertsteuersenkung regt offensichtlich die Konsumlaune der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland an. Und im Wirecard-Skandal wird ein Untersuchungsausschuss immer wahrscheinlicher. Als erstes aber schauen wir auf die Automobilbranche. Geschlossene Autohäuser, kaum Produktion, finanzielle Unsicherheit für die Kundinnen und Kunden. Die letzten Monate waren hart für die Autobauer. Mit einer Ausnahme: beim Elektroautobauer Tesla aus dem Silicon Valley haben die Pandemiefolgen wesentlich weniger Spuren hinterlassen als bei der Konkurrenz. Gestern Abend hat Tesla Quartalszahlen vorgelegt. Einzelheiten von Katharina Wilhelm.
Der Elektroautohersteller Tesla kommt stabil durch die Corona-Krise und darf sich über einen weiteren Quartalsgewinn freuen. Wie der kalifornische Konzern am Mittwoch in Palo Alto mitteilte, wurde in den 3 Monaten bis Ende Juni ein Überschuss von 104 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Für Tesla bedeutet das, erstmals seit der Firmengründung wurden über 12 Monate hinweg schwarze Zahlen geschrieben. Tesla hatte in der Vergangenheit mit Rückschlägen zu kämpfen. Unter anderem hatte die Firma lange gebraucht, um die gesteckten Produktionsziele zu erreichen. Auch der Tesla-Aktie geht es weiterhin bestens. In diesem Jahr konnte die Aktie ein Kursplus von rund 280% verbuchen. Der Erfolgskurs von Tesla steht teilweise in Kontrast zum Image von Firmenchef Elon Musk, der immer wieder auch für negative Schlagzeilen sorgt. In der Corona-Krise legte er sich zuletzt mit den kalifornischen Behörden an, die verbieten wollten, sein Tesla-Werk in Alameda County zu öffnen. Musk drohte bereits an, den Hauptsitz seiner Firma nach Nevada oder Texas zu verlegen.
Katharina Wilhelm über die erstaunlich guten Zahlen von Tesla. Das Kontrastprogramm, das folgt auf dem Fuße. Der schwäbische Autohersteller Daimler hat im 2. Quartal einen Absatzeinbruch und einen Milliardenverlust verbucht. Mehr dazu von Geli Hensoldt.
Die wirtschaftliche Lage ist wegen Corona unsicherer geworden, sagte Daimler-Chef Källenius heute. Umso wichtiger sei es, die Kosten, auch die Personalkosten, zu senken. Zur Frage, wie viele Stellen im Unternehmen konkret auf der Kippe stehen, äußerte sich der Daimler-Chef heute nicht. Er betonte aber, auch wenn die Wirtschaftslage Gespräche über betriebsbedingte Kündigungen erlauben würde, sei man in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern, um dieses zu vermeiden. Daimler-Personalchef Port hatte zuletzt davon gesprochen, dass mehr als 15.000 Stellen gestrichen werden sollen und auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Daimler leidet aktuell unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das Unternehmen verkaufte im 2. Quartal 30% weniger Fahrzeuge der Marke Mercedes. Auch der Umsatz sank um fast 30% auf 30 Milliarden Euro. Fürs gesamte Jahr rechnet Daimler mit einem positiven Betriebsergebnis. Insbesondere die Mercedes-Spitzenmodelle und die elektrifizierten Fahrzeuge seien stark nachgefragt, so Källenius.
Geli Hensoldt über den Milliardenquartalsverlust von Daimler. Vorher haben wir über den überraschenden Quartalsgewinn von Tesla berichtet. Frage an Claudia Werle, unsere Börsenreporterin in Frankfurt heute. Tesla ist inzwischen an der Börse mehr wert als jeder andere Autobauer. Unterfüttern die Quartalsbilanzen heute diesen Trend?
Ja, das kann man so sagen. Ich fange mal mit Daimler an. Die tiefroten Zahlen, aber dennoch Anzeichen, dass die Geschäfte wieder besser laufen. Anleger schauen heute auf das Positive. Daimler-Papiere gehören mit einem Plus von fast 6% zu den großen Gewinnern im DAX. Bei Tesla die Aktien im Computerhandel zeitweise 5,5% im Plus. Ich habe kurz vor der Sendung mit Frank Schwope von der NordLB über die Trends und Entwicklungen in der Autobranche gesprochen. Zunächst zu Tesla. Der 4. Quartalsgewinn in Folge, trotz der vielen Einschränkungen in diesen Corona-Zeiten. Was denn das Erfolgsgeheimnis seiner Meinung nach bei Tesla ist, wollte ich von ihm wissen. Tesla hat die Produktion in Griff, sagt er, fährt die Produktion in China wieder hoch. Aber das ist es nicht allein.
Ja, Tesla hat eine sehr schlanke Fahrzeugarchitektur, spart da sehr viel Geld in der Produktion im Vergleich zu anderen Herstellern. Und Tesla ist natürlich der führende Elektroautohersteller, der schon seit über 10 Jahren in der Softwareentwicklung und in der Elektromobilität tätig ist. Relativ weit ist auch beim autonomen Fahren, wo andere Konzerne, wo die etablierten Konzerne deutlich hinterherfahren.
Wie nachhaltig ist der Gewinn bei Tesla?
Es sieht schon nach einer Stabilisierung und nach einer Nachhaltigkeit aus beim Gewinn von Tesla. Es sind immerhin 4 Quartale mit schwarzen Zahlen jetzt. Ich würde auch davon ausgehen, dass das Gesamtjahr 2020 schwarze Zahlen sehen wird. Und dadurch, dass Tesla in China immer noch die Produktion weiter ausweiten kann und dadurch, dass in den nächsten 2-3 Jahren sicherlich in Deutschland bei Berlin das neue Tesla-Werk entstehen wird, dürfte da noch deutlich mehr Fantasie für höhere Gewinne auch in den nächsten Quartalen und Jahren sein.
Kontrastprogramm dazu Daimler, ein Autokonzern mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Daimler schreibt tiefrote Zahlen, muss sparen, muss gleichzeitig den Wandel hin zu modernen Antriebstechniken und zum automobilen Fahren stemmen. Kann das gelingen?
Es kann auf alle Fälle gelingen. Es ist natürlich so, dass Daimler der alten Verbrennungstechnologie noch sehr stark verhaftet ist, dass Daimler Altlasten mit sich rumschleppt aus dem Dieselskandal, den man zwar immer mit Volkswagen in Verbindung bringt, der aber auch bei Daimler scheinbar greift. Also ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Jahren Milliardenkosten auch auf Daimler zukommen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Daimler auch die Kurve kriegen kann und sicherlich stärker in die Elektromobilität investieren muss. Das vielleicht auch in Zukunft in engerer Partnerschaft. Könnte durchaus sein, dass Daimler mal enger an BMW oder an Renault Nissan oder auch an Volvo Geely ranrückt, ganz einfach um Kosten zu sparen in den nächsten Jahren, wo horrende Investitionen für Elektromobilität und für das autonome Fahren notwendig sind.
Wie weit ist Tesla den etablierten Herstellern voraus?
Ja, das ist immer schwer auszudrücken, aber ich würde auch sagen, 2 bis 3 Jahre ist Tesla bezüglich der Batteriesteuerung der Software voraus. Aber das ist, glaube ich, auch nichts, was nicht aufzuholen ist. Es ist kein Hexenwerk oder es ist schon möglich, dass die deutschen Konzerne auch hinterherkommen.
Die deutschen Hersteller und Zulieferer kopieren im Prinzip das, was Tesla schon vor Jahren gemacht hat. Ist das ein sinnvolles Konzept?
Naja, es bleibt einem nichts anderes übrig, als auf die Elektromobilität zu setzen. Es ist politisch gewollt, insbesondere auch in Europa. Es ist politisch gewollt, auch in China. Es ist nicht unbedingt politisch gewollt in den USA, obwohl Tesla ja aus den USA kommt. Und das Verrückte ist natürlich auch, dass Daimler zum Beispiel schon mal, ich glaube, 10% Beteiligung an Tesla hatte, die aber vor etlichen Jahren für 800 Millionen Euro veräußert hat. Also man war schon mal auf dem richtigen Pfad, ist dann quasi falsch abgebogen und läuft jetzt Tesla hinterher. Aber ich glaube, das ist nicht unmöglich, wieder aufzuschließen.
Wie wird denn die Autobranche der Zukunft aussehen? Elektromobilität ist ja nicht unumstritten.
Ich glaube schon, dass die Elektromobilität eine Zukunft hat, zumindest dort, wo sie gegenwärtig auch gefördert ist und politisch gewollt ist. Brennstoffzellenfahrzeuge sind momentan noch viel zu teuer. Andererseits werden aber auch Verbrennungsmotoren uns die nächsten Jahre und das nächste Jahrzehnt noch begleiten.
Sagt Frank Schwope von der NordLB.
Ja, soweit Einschätzungen zur Autobranche. Claudia Werle, schauen wir jetzt noch auf andere Werte. Der Kunststoffhersteller Covestro hat seine reduzierten Jahresziele heute bestätigt. Wie kommt das an?
Covestro hängt auch im Prinzip mit der Automobilbranche zusammen, denn Covestro produziert unter anderem Vorprodukte beispielsweise für Hart- und Weichschäume, die etwa in Autositzen, in Stühlen oder auch als Dämmstoffe eingesetzt werden. Und wenn in der Autoindustrie die Bänder zumindest eine Zeit lang stillstehen, wenn die Produktion danach nur langsam wieder anläuft, dann bekommen das natürlich auch die Zulieferer zu spüren. Auch in der Möbel- und in der holzverarbeitenden Industrie ist die Nachfrage zurückgegangen. Von daher bei Covestro deutliche Einbußen im 2. Quartal. Viele Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise bleiben bestehen. Dennoch, Sie haben es gesagt, die Jahresziele sind bestätigt worden. Schrittweise wird es wieder besser gehen. Die Aktien gehören dennoch zeitweise zu den Verlierern im DAX, können das Tagestief aber wieder ausgleichen.
Zwischen China und den USA nehmen die politischen Spannungen zu. Es geht um das Konsulat in Houston, Texas. Belastet das den Gesamtmarkt?
Naja, solche Meldungen vergegenwärtigen, dass es eben noch andere Themen wie Corona gibt. Der amerikanische Präsident hat die Schließung dieses Konsulats angekündigt. Darauf wird es von Seiten der Regierung in Peking eine Antwort geben. Es ist offen, was da konkret geplant ist. Dann gehen in diesen Tagen ja die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien weiter. Da geht es um die Beziehungen nach dem Brexit. Auch das ein Thema, das für sehr viel Sprengstoff sorgt oder sorgen kann. Alles in allem der DAX heute aber 0,5% im Plus. Er steigt auf 13.176 Punkte. Die guten Quartalszahlen aus den USA und von heimischen Unternehmen spielen da eine Rolle. Zudem wird ja an Impfstoffen geforscht, die das Coronavirus in Schach halten sollen. Ja, und dann sind da noch die vielen Rettungspakete.
Und diese Rettungspakete, sind die der Grund dafür, dass der Euro weiter steigt?
Ja, das ist richtig. Der Euro mittlerweile bei $1,1580.
Und auch Gold ist weiter auf dem Höhenflug.
Die Feinunze wird mit $1,876,87 gehandelt. Ein Grund dabei ist die ultralockere Geldpolitik und die vielen Konjunkturpakete, die spielen eine Rolle. Die Sorge ist einfach groß, dass die Inflation steigen könnte. Öffentliche Anleihen verteuern sich heute bis 80 Cent. Die Umlaufrendite von minus 0,48 auf minus 0,51% gesunken.
Danke, Claudia Werle in Frankfurt mit den Börseninfos. 10 Jahre lang haben sich zwei deutsche Schokoladenfirmen gerichtlich einen Kampf geliefert. Die eine verkauft Schokolade in lila Verpackungen, die andere Firma verkauft Schokolade in quadratischer Verpackung. Und diese quadratische Verpackung hat sie sich als Marke schützen lassen, womit die lila Schokomarke nicht einverstanden war. Nun ist sie vor dem höchsten Zivilgericht dem Bundesgerichtshof, endgültig mit ihrem Anliegen gescheitert. Klaus Hempel erklärt, worum es geht.
1932 kam Firmenmitgründerin Clara Ritter auf die Idee, Schokolade in einer quadratischen Form anzubieten. Aus ganz praktischen Gründen. So sollte sie besser in eine Jackentasche passen. Später entstand daraus der Werbeslogan »Quadratisch, praktisch, gut«. 1996 ließ sich Ritter Sport, ein Familienunternehmen aus Waldenbuch bei Stuttgart, die quadratische Verpackung als Marke schützen. Der Konkurrenz von Milka passte das nicht. Milka meinte, dass man sich eine quadratische Schokoladenverpackung nicht schützen lassen kann und beantragte die Löschung der Marke. Es folgte ein Rechtsstreit, der sich 10 Jahre lang hinzog. Nun hat der Bundesgerichtshof den Streit höchstrichterlich und endgültig entschieden. Der Löschungsantrag von Milka sei unberechtigt, so der Vorsitzende des ersten Zivilsenats Thomas Koch.
Das bedeutet im Ergebnis, dass die quadratische Verpackung der Ritter Sport Schokolade als Marke geschützt bleibt.
Der rechtliche Knackpunkt war die Frage, besteht der wesentliche Wert der Ritter Sport Schokolade in der quadratischen Form? Anders ausgedrückt, kaufen die Kunden die Schokolade vor allem deshalb, weil sie quadratisch ist. Wäre das der Fall, hätte das Schoko-Quadrat nach den gesetzlichen Vorschriften nicht als Marke geschützt werden dürfen, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
Voraussetzung wäre, dass die Form der Ware einen bestimmten Wert verleiht. Beispielsweise zu Weihnachten, wenn aufwendige Weihnachtsmänner in Goldpapier hergestellt werden, dann kann das der Fall sein. Bei der Ritter Sport, die ja immer diese Verpackung hat, da kauft der Verbraucher die Schokolade nicht wegen der Verpackung als solcher, sondern wegen des Inhaltes.
Bei einem Schokoladenweihnachtsmann wäre die Rechtslage wahrscheinlich anders zu bewerten, weil da der Weihnachtsmann als Form für die Verbraucher einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ein Schokoladenhersteller könnte sich die Verpackung als Weihnachtsmann also wahrscheinlich nicht als Marke schützen lassen. So wäre sichergestellt, dass ein Schokoladenproduzent kein Monopol auf Weihnachtsmänner hätte. Dass die Kunden Ritter Sport vor allem wegen der quadratischen Form kaufen, dafür gäbe es aber keine Anhaltspunkte, so der BGH. Daraus folgt:
Ritter Sport wird immer Ritter Sport bleiben und es werden im Regale keine anderen quadratischen Schokoladen zu finden sein.
Schokogussformen und ihre Folgen, Klaus Hempel berichtete. Das Europaparlament hat die Ergebnisse des EU-Sondergipfels zum EU-Haushalt und zum Corona-Wiederaufbaufonds als nicht ausreichend kritisiert. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Katja Scherer.
Konkret verlangten die Abgeordneten zum Beispiel finanzielle Erhöhungen beim Klimaschutz und beim digitalen Wandel. Für geplante neue EU-Abgaben wie eine Digitalsteuer fordern sie einen konkreten Zeitplan und sie bemängeln, dass das Vorhaben, die Auszahlung von EU-Mitteln an bestimmte rechtsstaatliche Prinzipien zu knüpfen, verwässert würde. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag auf einen Wiederaufbaufonds sowie auf den EU-Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre geeinigt. Das Parlament muss dem Finanzrahmen noch zustimmen. Die Gewerkschaft IG Metall hat davor gewarnt, dass in den kommenden Monaten viele Unternehmen Arbeitsplätze streichen könnten. Allein in den Branchen, für die die Gewerkschaft zuständig sei, stünden ca. 300.000 Stellen auf der Kippe, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Kerner. Betroffen seien vor allem die Automobilindustrie und deren Zulieferer, aber auch andere Branchen. Der erwartete Stellenabbau sei aber keineswegs nur eine Folge der Pandemie, betonte er. Vielmehr versuchten die Unternehmen unter dem Deckmantel von Corona ihr Geschäft zu optimieren. Mit neuen Vorgaben für die Mindestlohnkommission will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Lohnuntergrenze in Deutschland auf 12 Euro steigen lassen. Das sagte er der deutschen Presseagentur. Derzeit verdient rund jeder vierte Beschäftigte weniger als 12 Euro pro Stunde. Das zeigt eine Anfrage der Partei Die Linke an den Bundestag. Die Mindestlohnkommission hatte Ende Juni empfohlen, den Mindestlohn von jetzt 9,35 Euro bis 2022 auf bis zu 10,45 Euro pro Stunde anzuheben. Heil will bis zum Herbst Vorschläge machen, wie man den Mindestlohn weiterentwickeln kann. Die EU-Verkehrsminister haben sich laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf einheitliche Standards zum Gesundheitsschutz im Luftverkehr verständigt. Danach sollen Reisende ab 6 Jahren eine Schutzmaske tragen müssen. Außerdem müssten Flugzeuge gut mit Frischluft versorgt werden, sagte Scheuer. Die deutschen Jugendlichen sind in der Corona-Krise zwar genervt von den Einschränkungen, verhalten sich aber verantwortungsbewusst. Das zeigt eine Studie des Berliner Sinus-Instituts, die alle 4 Jahre veröffentlicht wird. Demnach haben die 14- bis 17-Jährigen wenig Angst, sich selbst zu infizieren, befürchten aber, andere anzustecken. Die Auswirkungen der Krise auf ihr persönliches Leben schätzen sie als nicht besonders schwerwiegend ein. Der Politik stellen sie in der Krise ein gutes Zeugnis aus.
Die Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer, danke. Seit dem 1. Juli und noch bis Ende des Jahres gilt in Deutschland eine reduzierte Mehrwertsteuer. Damit will die Regierung in der Wirtschaftskrise Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten und sie zu Ausgaben bewegen, damit die Wirtschaft wieder Tritt fasst. Ob das klappen würde, war bei Beschluss umstritten. Jetzt zeigt das Konsumklima des Marktforschungsinstituts GfK, es scheint etwas zu bringen. Brigitte Scholtes mit Details.
Das Konsumklima erholt sich wieder. Der Index des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK steigt im Juli gegenüber dem Vormonat von -18,6 auf -9,4 Punkte. Im August sollte sich dieser Wert weiter deutlich verbessern auf -0,3 Punkte, glauben die Konsumforscher. Denn die Verbraucher setzten auf eine etwas bessere Konjunkturentwicklung. Vor allem aber rechneten sie mit höheren Einkommen. Und die Konsumenten beabsichtigen offenbar, geplante größere Anschaffungen vorzuziehen, sagt Rolf Birkel von der GfK.
Vor allem der starke Anstieg der Anschaffungsneigung auf ein relativ hohes Niveau ist sicherlich auch zu einem beträchtlichen Teil darauf zurückzuführen, dass jetzt ab 1. Juli die Mehrwertsteuer abgesenkt wurde. Und hier zeigen sich Parallelen zum Jahr 2007, als wir die letzte Mehrwertsteuererhöhung hatten. Da gab es im Vorfeld ein ähnliches Verhalten der Verbraucher.
Seit dem Tiefpunkt im April habe sich das Konsumklima V-förmig erholt. Wie nachhaltig aber die Mehrwertsteuersenkung wirke, da gibt Birkel sich mit Blick auf die Effekte im Jahr 2007 zurückhaltend.
Diese Senkung der Mehrwertsteuer in dem zweiten Halbjahr wird sicherlich dazu führen, dass es zu Vorzieheffekten kommt, dass also ohnehin geplante Anschaffungen, die vielleicht fürs erste Halbjahr 2021 vorgesehen waren, jetzt vorgezogen werden. Per Saldo gehe ich davon aus, dass der Effekt nicht so stark sein wird, also wenn man auch die Entwicklung dann im ersten Halbjahr 2021 mit berücksichtigt.
Die Zahlen hätten sich zum dritten Mal in Folge nach dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise im April verbessert. Damit könne man von einem positiven Trend sprechen, glaubt auch Andreas Scheuerle, Volkswirt der DekaBank. Von der Normalität aber sei man noch weit entfernt, denn diese Werte lägen unter denen, die in der globalen Finanzkrise 2009 gemessen wurden.
Die Niveaus zeigen, dass da natürlich immer noch viel Sand im Getriebe ist. Und es gibt natürlich immense Risiken. Die zweite Welle kann kommen. Wir müssen auch damit rechnen, dass im Herbst, wenn die Insolvenzen ansteigen, auch vom Arbeitsmarkt unangenehme Nachrichten kommen. Und auch die Lohnentwicklung, gerade eben auch mit Blick auf das nächste Jahr, dürfte eher verhaltener sein als in den letzten Jahren. Also die Rahmenbedingungen insgesamt für den Konsum sind gar nicht so besonders gut. Aber wir kommen eben aus dem Lockdown, wo die Situation noch viel schlechter war. Und diese Verbesserung, die sehen wir jetzt gerade in dem Indikator.
Die Lust am Konsum helfe der Konjunkturentwicklung, erklärt Scheuerle.
Die Konsumneigung ist wichtig, weil sie letztlich die Portemonnaies der Bürger öffnet. Aber noch wichtiger ist, dass in den Portemonnaies was drin ist. Das heißt, die Einkommensentwicklung ist viel, viel entscheidender für den Konsum als die Stimmung. Und da haben die Haushalte jetzt temporär natürlich ein bisschen mehr durch das Konjunkturpaket, aber das wird sich dann im nächsten Jahr auch wieder etwas verflüchtigen.
So wirke sich wohl auch der Kinderbonus aus, der an die berechtigten Familien ausgezahlt werde.
Brigitte Scholtes über die steigende Konsumlaune der Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Bilanzfälschungsskandal bei Wirecard weitet sich aus. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie sie gestern bekannt gab, unter anderem wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrugs. Mehrere Ex-Manager sitzen in Untersuchungshaft. Wie konnte das passieren? Diese Frage wird auch im politischen Berlin mit Nachdruck gestellt. Ein Untersuchungsausschuss wird immer wahrscheinlicher. Sabine Henkel.
Es geht um Aufklärung. Welche Rolle spielte die Bundesregierung im Skandal um den Zahlungsdienstleister? Das Finanzministerium steht im Fokus, aber auch das Kanzleramt. Wer wusste was und wer hat Wirecard unterstützt? Der Bundestag bemüht sich um Aufklärung. Die SPD-Abgeordnete Kieseltepe rechnet mit einem Untersuchungsausschuss. Sie will wissen, ob Wirecard Verbindungen ins Kanzleramt hatte und wenn ja, welche. Gleichzeitig nimmt die SPD-Finanzminister Olaf Scholz in Schutz, obwohl die Finanzaufsicht im Fall Wirecard offensichtlich versagt hat und Scholz der oberste Aufseher ist. Aus der SPD heißt es dazu, dass die Geschichte schon 2015 begonnen habe. Damals war Wolfgang Schäuble Finanzminister und Jens Spahn sein Staatssekretär. Nächste Woche Mittwoch kommt der Finanzausschuss des Bundestages zu einer Sondersitzung zusammen und bespricht das weitere Vorgehen. Wirecard wird vorgeworfen, seit Jahren Bilanzen gefälscht zu haben, um Verluste zu vertuschen und an Kredite zu kommen. Mittlerweile ist das Unternehmen insolvent und der langjährige Vorstandschef sitzt in Untersuchungshaft.
Informationen von Sabine Henkel. Der Fall Wirecard beschäftigt die Politik. Und auch die Kommentarspalten der Zeitungen sind heute voll von dem Thema. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
Wenn es zutreffe, dass Wirecard-Vorstandschef Braun seit mindestens 5 Jahren die Zahlen geschönt habe, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dann werden die Aufsichtslücken in diesem Fall immer größer. Es ist schon viel darüber diskutiert worden, was die BaFin hätte tun sollen, was Prüfer alles unterlassen haben und was vielleicht sogar die Politik mit diesem Kriminalfall zu tun hat. Eine der entscheidenden Fragen ist doch aber, was das Kontrollorgan des DAX-Unternehmens Wirecard, der Aufsichtsrat, in den vergangenen Jahren geleistet hat. Die Süddeutsche Zeitung sieht das Hauptproblem dennoch bei den Wirtschaftsprüfern. Nur noch 4 globale Unternehmen können komplexe Abschlussprüfungen für große Konzerne überhaupt stemmen. Die Regulierung der vergangenen Jahre reicht nicht aus, um diesem Vierergespann zu begegnen. Jede dieser Firmen hat irgendwo auf der Welt schon ein eigenes Wirecard erlebt. Sie sind zu oft Partner und zu selten Gegenspieler der Unternehmen, die sie bezahlen. Eine gute Regulierung muss sie wieder mehr zu Kontrahenten machen. Von den Ryanair-Schließungsplänen ist unter anderem der Hunsrück-Flughafen Hahn betroffen. Der Wiesbadener Kurier fordert nun kreative und große Lösungen. Da ist auch die Politik gefordert. Das Land Hessen hält immer noch 17,5% an der Hahn GmbH. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat zwar ihre Mehrheitsanteile verkauft, darf jetzt aber nicht so tun, als ob sie ein Kahlschlag im strukturschwachen Hunsrück nichts anginge. Ministerpräsidentin Dreyer kann sich wenige Monate vor der Landtagswahl eine Pleite kaum erlauben. Das Handelsblatt schließlich beschäftigt sich mit der aktuellen Bertelsmann-Studie zur Kinderarmut in Deutschland, die sich in der Corona-Krise noch verschärft habe. Abhilfe müssen vor allem Finanzhilfen an die Eltern schaffen, die bei Kinderarmut in jedem zweiten Fall alleinerziehend sind. Ob man das am besten über Grundsicherung, Teilhabegeld, höheres Hartz IV oder mehr Kindergeld organisiert, müssen Sozialpolitiker entscheiden. Daneben gibt es in der Bildungspolitik diverse Hebel. Wer zu Hause nicht ordentlich versorgt wird, muss in Kita und Schule kostenloses Essen bekommen. Wer keinen Laptop oder kein ruhiges Zimmer hat, braucht Leihgeräte und gute Ganztagsschulen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Frauenfeindlich und antisemitisch, das ist die Kritik, die an den Texten des Rappers Farid Bang immer wieder geäußert wird. Warum arbeitet der Düsseldorfer OB mit diesem Rapper zusammen? Dieser Frage gehen die Kollegen in Deutschland heute nach den Nachrichten um 14.10 Uhr nach. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss.